Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen wieder mit Herrn Professor Meyer über die refraktive Chirurgie und heute geht's, wie versprochen, um die KEAS, ein neues Verfahren zur Behandlung des Keratokonus. Und zwar sprechen wir da doch mal vielleicht ganz kurz darüber, was ein Keratokonus ist, und dann sofort über die Methode. Wir hatten schon einige Folgen zum Keratokonus. Wer jetzt wirklich noch ganz neu in dem Thema ist und sich fragt, okay, was soll das sein, der kann sich die Folgen 29 bis 32 anhören und 108 bis 111. Also wir haben schon ein paar Dinge gemacht. Viel Spaß. Und das ist auch ein perfekter Auftakt, weil das ist ja mit den KEAS eine recht neue Entwicklung, oder Herr Professor Meyer?
Absolut, ja. Und da sind wir auch froh, dass wir gerade im Bereich des Keratokonus eine weitere Behandlungsoption haben, um eben chirurgisch da die Hornhaut mal vorab gesagt zu stabilisieren. Das ist schon wichtig, weil der Keratokonus, wie wir alle wissen, eine fortschreitende Veränderung an der Hornhaut ist, wo es durch degenerative Prozesse zu einer Vorwölbung, also zuerst Ausdünnung und dann Vorwölbung der Hornhaut kommt, die dann mit einem irregulären Hornhautastigmatismus, einer Verkrümmung einhergeht, die das Sehen deutlich schlechter macht über die Jahre und dann im schlimmsten Fall zu Narben führt, wo man dann vielleicht auch transplantieren muss, das Gewebe tauschen muss. Und das wollen wir ja heutzutage eigentlich nicht mehr.
Ja. Besser hätte man die Einleitung ja gar nicht machen können. Jetzt wissen wir quasi schon nochmal, was das ist. Es gibt so ein paar Verfahren, die man da vielleicht schon im Kopf hat. Einmal das Crosslinking, dann eben als letzten Schritt diese komplette Hornhaut-Transplantation, also die PKPL. Wo genau ist die KEAS jetzt einzuordnen? Was ist das genau? Wofür steht das?
Das haben Sie gut angesprochen. Das ist eigentlich genau dazwischen einzugruppieren, einzulagern, die KEAS-Behandlung. Das Crosslinking ist ja eine Gewebeversteifung. Man möchte mittels Vitamin B2 und einem speziellen UV-Licht das Gewebe stärken, also eine Quervernetzung in diesen Kollagenlamellen. Die Hornhaut ist nichts anderes als Bindegewebe eben zu festigen, diese Bindegewebeschwäche zu stoppen. Das macht man mittlerweile schon im frühen Stadium, auch schon bei Jugendlichen, die einen Konus zeigen, der progressiv ist, wo wir eben mit dieser Quervernetzung, mit dieser Crosslinking-Behandlung quasi den Konus einfrieren und stabil machen. So, das ist das eine, um eben ein Fortschreiten zu minimieren oder gar aufzuhalten. Und das andere ist letztlich dann eine Chirurgie, wo wir dann zum Schluss eben mit dieser Transplantation Gewebe, verändertes Gewebe, das narbig jetzt und so stark ausgedünnt ist, eben tauscht, um wieder die Hornhaut der natürlichen Struktur, der natürlichen Biomechanik heranzuführen, damit der Patient letztlich auch wieder eine Sehkrafterholung hat. Und dazwischen eben dieses neue Verfahren, wo wir vielleicht eben schon gecrosslinkt haben oder auch nicht und dann das KEAS durchführen. KEAS steht für Corneal Allogenic Intrastomal Ring Segment. Das ist nichts anderes als mit speziellen Segmenten aus der Hornhaut zu arbeiten, intrastomal eben in der Hornhaut direkt drin, im stromalen Gewebe, als sogenanntes Segment in Ringform. Allogen bedeutet eben als Spendermaterial von einem Fremden letztlich gewonnen, aber human. Und das ist, unterscheidet sich von den bisherigen Systemen als Ringsegmente, die zur Anwendung kamen, wo ich das Ziel habe, eine veränderte dünne Hornhaut eben so zu regularisieren, so im Gewebe aufzubauen, dass ich da wieder erstens Stabilität habe und vielleicht sogar einen Sehgewinn.
Das heißt, wo kommen die Ringsegmente genau hin, wenn man sich jetzt so eine Hornhaut als Scheibe vorstellt?
Ja, das muss man immer dort, wo letztlich der Konus sich ausbildet, vorwölbt, da muss ich letztlich das Gewebe letztlich anbringen, das heißt dieses Segment einführen und das richtet sich dann immer an dem Gewebeprofil, an der Gewebedicke und aus der an den Krümmungsradien der Hornhaut, wie groß ich dieses Segment wählen muss und wie dick vor allem.
Ja. Okay, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, es gab ja schon mal Ringsegmente und bei mir hat da auch irgendwas geklingelt, also es gab das ja, glaube ich, auch schon mal so zur Myopiebehandlung ganz früher und dann war irgendwie ein Problem mit Durchwanderung und man hat dann irgendwie, ich glaube, ich habe ein, zweimal einen Patienten gesehen, der wirklich so ein so Metallring drin hatte. Ja. Das sah ganz abgefahren aus.
Sag mal, ganz früher,
wie,
ja.
Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen?
Ja, das ist, man hat es,
ist schon weich, ne?
Man hat es wirklich verlassen wieder. Erstens, weil man die Fehlsichtigkeit, gerade Kurzsichtigkeit, nicht wirklich im Griff hatte, nicht langfristig korrigieren konnte. Eben dann als sogenannte metallische Implantate Probleme hatte und das nicht nur bei der Kurzsichtigkeitbehandlung, dann auch beim Keratokonus, die jetzt immer noch Anwendung finden, mittlerweile aber jetzt eher als Kunststoff, als PMMA-Segment, als Implantat Anwendung finden. Aber auch da gibt es eben ab und zu Probleme, wo die Hornhaut das erstens als Fremdstruktur nicht annimmt, es zu einer Extrusion kommt, das Implantat durchwandert die Hornhaut nach außen und durchdringt vielleicht die Hornhaut, macht dann Infektionen, eröffnet die Hornhaut und führt dann zu weiteren Problemen, wo ich schlussendlich das Implantat entfernen muss und vielleicht sogar wieder transplantieren muss. Das wollen wir ja natürlich nicht. Und deswegen die Überlegung.
Das haben die jetzt quasi versucht zu verringern, das einmal mit allogenem Material.
Genau, das ist jetzt da die neue Errungenschaft seit 2018 über von Susan Jacobs aus Indien letztlich primär mal eingeführt und auch als Pionierin da mit der Erstbehandlung da ja auf den sogenannten Markt kommen für uns Augenchirurgen, was insofern spannend ist, weil ich eben mit humanem Gewebe arbeite, wo man sich erwartet, dass es eben weniger zu Problemen in der Hornhaut kommt, wie eben Infektion oder eben durch Wanderungsprozesse, weil das humane Gewebe letztlich besser angenommen wird.
Finde ich dann aber auch ein bisschen mutig, weil die Transplantatstücke wurden ja jetzt auch oberflächlich halt implantiert, als die früheren eben, also aus PMMA zum Beispiel. Und ich hatte gedacht, wenn man irgendwie so Angst davor hat, dass es das durchwandert, dann würde man es ja eher tiefer machen.
Ja.
Aber das hat dann ja irgendwie wieder auch ein Problem mit Nekrosen oder so. Also es scheint eine frickelige Geschichte zu sein.
So ist es. Wobei jetzt schon der Ansatz ist, auch da so tief wie möglich zu gehen, um auch im biomechanischen guten Effekt zu haben. Also eher scheint man jetzt auch beim CARES-Verfahren wirklich mehr in die Tiefe zu gehen, unter anderem, um eben das Gewebe besser zu modulieren. Und man muss auch dazu sagen, mit dem humanen Gewebe, man muss also ausreichend Dicke verwenden, weil man auch mit der Zeit, das können Sie sich so vorstellen, natürlich im Vergleich zum Metall oder Kunststoff, der ist ja inert, der bleibt immer gleich, aber normales Gewebe könnte ja auch kleiner werden, schrumpfen, das kann sich dem eigenen Gewebe anpassen und sich verändern. Also diese auch Regression, wenn man das so sagen will, die Veränderung über Zeit muss man dann auch kalkulieren. Da braucht es jetzt natürlich mehr Daten dazu, zu wissen, was macht auch das humane Gewebe langfristig dann in einem Patienten, der dieses CARES-Verfahren bekommen hat.
Langfristig ist dann ein gutes Stichwort. Wir können ja direkt mal auf die Ergebnisse gehen, was sie da so rausbekommen haben. Und die haben ja bis zu einem Jahr nachbeobachtet. Darüber können wir dann ja gleich noch diskutieren, ob das langfristig genug ist und so.
Also wir haben ja eine Studie hier von Shady Everett und Kollegen aus dem Libanon, die ein Jahresergebnis zeigen mit diesem CARES-Verfahren. Interessanter Ansatz, weil die hier den Femtosekundenlaser nutzen als sogenannte Femto-CARES-Anwendung oder Femtosekundenlaser, die diese ganzen chirurgischen Prozesse durchführt. Das heißt, einerseits aus einem Spendergewebe dieses Ringsegment und Anführungszeichen herausschneidet, löst, ja, was man sonst mechanisch manuell macht, vorbereitet. Das kann ja auch wie ähnlich bei der refraktiven Laserchirurgie, bei der Korrektur von Fehlsichtigkeiten, kann man das ja auch hier sehr schonend machen. Und zugleich kann er auch die Tasche, also beim Patienten selbst, die Tasche in der Hornhaut, wo dann dieses Segment hineinkommt, auch generieren anlegen. Das macht theoretisch der Laser und damit auch sehr schonend und kann dann präzise arbeiten, was vielleicht auch nochmal, was die Genauigkeit und Effektivität passiert, auch nochmal Vorteile bietet. Das wurde da untersucht und die Studie zeigt auch, dass sie dahingehend Patienten, die vor allem Keratokonus haben, das sehr gut im Gewebe modulieren können. Regularisieren, sage ich dir mal dazu. Es geht ja darum, dass ich habe ich eingangs erwähnt, der Konus macht ja diese irreguläre Verkrümmung, diese Vorwölbung. Und primäres Ziel ist ja eigentlich, die Hornet in eine normale Kurvatur wiederzubringen, in eine normale Krümmung.
Mhm.
Und das ist das Ziel dieser Gewebeeinlagerung. Und das war auch der primäre Endpunkt von dieser Studie, zu schauen, wie diese Regularisierung erfolgt, anhand eben gemessener Gewebedicke, an topografischen Werten, anhand der Krümmungsradien, aber auch der C-Schärfe, die dann erfasst wurde. Und es scheint da im ein Jahresergebnis bei dieser geringen Zahl von Patienten, muss man auch dazu sagen, aber sehr gut funktioniert zu haben.
Also die haben 1 Monat, 6 Monate und 12 Monate danach gemessen, oder?
Genau.
Drei Monate und sechs und zwölf,
ja. Genau.
Wann würden Sie denn erwarten, dass man dann irgendwie so Phänomene sieht wie Durchwandern oder Nekrosen oder dass es halt auch vielleicht nochmal eine Aufstellung gibt?
Das sind dann für mich eher Langzeitergebnisse, vielleicht noch länger, eben als ein Jahr. Da gilt es sicher weiter abzuwarten. Auch die Ausgangssituation muss man da ganz gut eingrenzen. Nicht jeder Konus ist gleich aufgebaut, jede Hornhaut ist gleich dick. Da gibt es sehr viele Parameter und da ist, glaube ich, die große, große Frage bei dieser Technologie, wie schaut es mit Nomogrammen aus? Ich möchte dann selber als Chirurg wissen, aha, der Konus hat die Form, diese Topografie, welche Dicke an Ringsegment, welche Länge, Breite etc. muss ich anwenden, um da bestmöglich zu behandeln. Das ist mal das A und O, zu schauen, dass ich da ein gutes Nomogramm habe. Das werden sicher die nächsten Studien zeigen. Das andere ist auch, wie weit verdünnt sich dann dieses Ringsegment? Das heißt, habe ich das generiert aus einem Spendermaterial, die hat eine gewisse Dicke, wie der Studie zwischen 500 und 750 Mikrometer, also sehr dick. Das wird sich dann natürlich eben verkleinern und da muss man auch wissen, langzeittechnisch, bleibt da noch ein Effekt wirklich übrig oder kommt es dann wieder zu einer Art Konusänderung? Ja. Aber spannender Ansatz, weil wir eben sehr minimalinvasiv arbeiten können und mittels Gewebeaufbau eben diese Regularisierung herbeiführen können, wo es mir persönlich, wenn ich das anwende, darum geht, eher eben den Patienten wieder zu einer guten Sehqualität, gar nicht verbesserte Sehschärfe führen möchte. Das heißt, dass er auch wieder Kontaktlinse verträglicher wird, dass er mit einer Kontaktlinse, die er bei dem Konus, beim starken Konus eben vielleicht nicht mehr gut tragen konnte, eben wieder besser tragen konnte, weil er das Gewebe jetzt regularisiert hat. Da gibt es auch Vorteile eben mittels Sehbehelf dann oder mit Möglichkeit wieder mit dem Sehbehelf besser zurechtzukommen. Das sind dann schon große Fortschritte, weil ich mir dann letztlich eben die Transplantation erspare.
Absolut. Ist aber ja auch schwierig zu messen vor der Operation, wenn man jetzt irgendwie, also was ich jetzt darin nicht richtig gefunden habe, ist, wurde jetzt einheitlich gecrosslinkt vorher, ja oder nein? Oder wann wurde nachher gecrosslinkt? Das fehlte mir so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch überlesen.
Ja, das ist grundsätzlich ein Thema. Das Crosslinken, wie schon erwähnt, ist ja, da geht es darum, eben das Gewebe mal zu festigen, was vielleicht auch das Kers schon bewirken könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das kombiniert mache, ob das einen synergistischen Effekt hat oder nicht. Das muss man dann diskutieren. Ja. Das ist ein eigenes Thema. Aber persönlich neige ich dir eher zu sagen, ja, schon gecrosslinkt. Da geht es wirklich nur um die Regularisierung, weil jetzt nochmal das Gewebe weiter zu festigen, das ist eher dann, der Effekt wird dann vielleicht durch das Kers eher abgemildert dann nochmal, weil das Crosslinking das immer schon gemacht hat. Das muss man dann sehen. Mhm. Also da braucht es sicher noch mehr Studien, um da genauer zu unterscheiden.
Wenn es um die Dicke geht, dann bringt mir dann das Kers vielleicht auch weniger, wenn ich vorher schon gecrosslinkt habe, habe ich mir irgendwie gedacht. Wobei die ja die Epitheldicke und nicht die Stromadicke gemessen haben. Und vielleicht ist es ja auch so, dass die Kers sinnvoller ist vor dem Crosslinking, weil dann ist sie ja noch ein bisschen flexibler und kann sich ja vielleicht auch ein bisschen noch verändern. Und wenn man danach crosslinkt, vielleicht hat man dann bessere Ergebnisse. Das steht hier nicht. Das fehlt mir irgendwie.
Ja, guter Ansatz. Gutes Statement dazu. Also das muss wirklich untersucht werden. Und diese Möglichkeiten müssen auch untersucht werden, um zu wissen, wie der Patient da langfristig profitiert und wie sich eben der Konus dann weiterentwickelt. Diese Kombinationen gilt es dann auch vergleichend zu untersuchen. Wie gesagt, wir wissen mittlerweile, dass wir mit Crosslinking sehr gut vorbeugen können und sind aber froh, dass wir jetzt da auch eine weitere Möglichkeit haben, auch bei dünneren Hornhäuten, das muss man auch sagen, das Crosslinge wird ja aktuell bis 400 Mikrometer Dicke empfohlen. Es gibt ein spezielles Nomogramm auch für dünnere Hornhäute, aber im Schnitt bei über 400 Mikrometer, das ist so die magische Grenze für die Crosslinge-Behandlung. Während beim Case ich theoretisch auch schon noch dünnere Hornhäute bis 350, sage ich mal im Schnitt, 350 Mikrometer Hornhäute auch behandeln kann. Also da habe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Puffer, Patienten einzuschließen.
Ab wann würden Sie sagen, machen Sie eine PKPL?
Ja, das ist für mich eigentlich fast schon obsolet geworden, zum Glück, weil ich diese stark veränderten Hornhäute mit Narben, also da geht es eigentlich nur mehr darum, ist der Patient in einem Narbenstadium oder hat eine so hohe Irregularität, dass ich gar nicht mehr regularisieren kann, weil sie zu dünn ist, eben die Hornhaut. Dann eine Transplantation. Ich probiere dann immer eine DALK, so eine sogenannte tiefe anteriore lamelläre Keratoplastik, um das Endothel zu schonen, um das Abstoßungsrisiko nochmals zu minimieren. Die klappt nicht immer. Da bleibt dann wirklich nur die KPL übrig. Das ist aber letzte Instanz. Aber mit eben den neuen Verfahren haben wir immer sehe ich immer weniger da den Need, sage ich mal, da mit einer vollen Transplantation zu arbeiten.
Ja. Und hatte vielleicht ja auch den Vorteil, wie Sie es schon vorhin angedeutet haben, als Sie gemeint haben, man braucht unbedingt ein Normogramm, um zu wissen, bei wem soll man sonst was nehmen. Vielleicht kann man es ja auch wirklich zumindest ein bisschen zu einem refraktiven Eingriff machen. Nicht nur, dass eben das Ziel ist, okay, also man senkt es ab, sodass halt wieder die Kontaktlinsen besser passen, die beim Keratokonus ja verwendet werden. Sondern dass man vielleicht ja auch eines Tages wirklich was Refraktives draus machen kann. Wobei da ja vermutlich wieder sinnvoll wäre, dass man vorher gecrosslinkt hat, weil dann kann man besser messen.
So ist es. Das ist auch das Manko ja, der schwierig. Studie, genau, die zwar sehr ausführlich untersucht hat, wirklich alle Parameter im Hornhautbereich oder zumindest sehr viele, topografisch bis auch zu höheren Aberrationen, auch von der Geometrie der Hornhaut und dem visuellen Ergebnis wirklich schön analysiert. Andererseits fehlt es eben, und das ist dann der Knackpunkt, eben die Nomogramme, weil ich muss eben wissen, wie Sie sagen, Crosslinge, ja, wenn vorher oder nachher in Kombination, welche Art von Konus eben, zentraler, peripherer Konus, posterior, anterior Konus, da braucht es eben dann spezifische Nomogramme, weil ich muss ja wissen, letztlich, wie weit kann der Patient dann wirklich profitieren und nicht, dass der dann wieder da sitzt und sagt, große OP, aber es hat sich jetzt nicht groß was geändert. Ja. Und ich brauche auch als Operator wirklich Sicherheit in der Planung, damit ich auch weiß, wenn ich da schon mit dem Spendergewebe arbeite, wie sicher und effektiv ist das Ganze, weil es ist letztlich auch Spendematerial, das, wenn auch gering, auch zu einer Abstoßung führen könnte.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir dürfen das ja in der nächsten Folge noch ein bisschen vertiefen. Da würde ich dann gerne auch noch so ein, zwei generelle Dinge unterbringen. Nämlich einmal, wie kann man den Keratokonus nach diesem Amsab-Krumeich-Klassifikationssystem braden? Vielleicht können wir da einmal kurz drüber sprechen. Da geht es nämlich dann um eine Meta-Analyse zum CARES. Sie merken, liebe Zuhörer, es ist ein sehr aktuelles Thema. Es ist wirklich spannend, weil Keratokonus ja auch echt ein Problem ist in der Behandlung und ja auch primär junge Menschen betrifft, die noch viel Arbeitszeit vor sich haben und dann mitunter schwer sehr eingeschränkt sein können. Also genau, ich freue mich, dass wir den Luxus haben, in zwei Folgen darüber zu sprechen. Würde jetzt aber gerne zum Ende noch einmal die Zeit nutzen, um auf die Hard Facts der Studie zu kommen, im Sinne von, wie sehr konnte man die Sehleistung verbessern für die Patienten? Was kam diesbezüglich raus genau?
Ja, also von der Studie ganz spannend war, auch wenn wenig Augen, 20 Augen von 15 Patienten, haben sie gezeigt, dass sie bei der Ausgangssituation im Mittel von knapp 7 Dioptrien in der Sphäre und auch entsprechende Hornhautverkrümmung dazu im Mittel bis zur Hälfte an Fehlsichtigkeit korrigieren können. Sprich ausgedrückt in Zeilen, das ist immer so das metrische Maß in der Wissenschaft, dass die um 3 Zeilen in einem Visus Sehschärfe korrigiert, best korrigiert gewonnen haben, was schon erstaunlich ist. Wirklich ein gutes Ergebnis. Mhm. Das andere ist die Kilometrie, also die Radien haben sich normalisiert. Das wird gemessen immer an dem Koma. Das Koma ist eine Form der höheren Aberration, die man misst, gerade bei irregulären Hornhäuten, wie eben der Keratokonus, wie gut es zu einer Regularisierung kommt. Auch dahingehend hat sich der Dioptrienwert am Chroma signifikant verbessert, was eben eine gute Regularisierung bedeutet. Und es hielt sich dann über die 12 Monate stabil. Wie gesagt, limitierend eben der Langzeitverlauf, der fehlt dann. Da müsste man dann schauen, was sich wirklich in den nächsten Jahren tut. Und die Studienpopulation müsste dazu höher sein und entsprechend die Krone entsprechend auch eingeteilt werden.
Ab wann ließ sich der Effekt dann ausmachen? Schon im ersten Monat? Und wenn Sie sagen, es
genau,
sich dann
das sieht man dann schon im ersten Monat quasi oder in den ersten Wochen den Effekt und dann geht es darum, das stabil zu halten oder doch noch einen weiteren regularisierenden Effekt zu haben, mit dem Hintergedanken aber aufzupassen, ja, wie verändert sich das Gewebe? Verdünnt sich das dann lieber? Das muss wirklich stabil sein und da braucht es eben jetzt diese Langzeit da.
Noch ein paar Worte zur Sicherheit der Studie, zur Sicherheit des Verfahrens. Konnte man jetzt hier irgendwie sehen, dass das Verfahren grundsätzlich sicher ist?
Ja, weil das Material stammte aus einer Hornbank, das wurde geprüft, man hat gutes Spendermaterial, das dann mittels Femtosekundenlase eben behandelt wurde. Operationen wurden komplikationslos bei allen Patienten durchgeführt. Es gab jetzt keine Hinweise auf Entzündungen, Nekrosen oder Durchwanderungsprozesse jetzt in diesem Zeitraum von 12 Monaten. Das spricht für die Sicherheit dieses Verfahrens dass diese Kersbehandlung eben mit humanem Gewebe doch eine sinnvolle Option ist, was mit dieser Studie bestätigt wird.
Ja, wunderbar. Das sind doch schon mal gute Werte und Schlussworte für die erste Folge. Hier hat man ja 20 Augen angeguckt von 15 Patienten und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, was die Meta-Analyse dann sagt und wo es dann quasi hingeht, auf welche Punkte man gucken muss. Und das ist der Teaser für die nächste Folge, liebe Zuhörer. Da können Sie dann gerne wieder reinschalten. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank Ihnen auch, Herr Professor Meyer.
Danke auch.
Und dann hören wir uns nächste Woche noch einmal und sprechen wieder über die CARES. Vielen Dank an CIMA fürs Ermöglichen. Und ja, ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.